War die Wahl zum Europäischen Parlament Ende Mai ein verspäteter Aprilscherz in Bezug auf die Spitzenkandidaten der Parteien? Keiner von ihnen wird Präsident der EU-Kommission, weil die außerparlamentarische Opposition der Staats- und Regierungschefs das so will. Postengezerre in Brüssel, wie gespalten ist die EU? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Hans-Gerd Pöttering ist bei uns von der CDU, Präsident des Europäischen Parlaments von 2007 bis 2009 und von 1979 bis 2014, also 35 Jahre lang, Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Keiner hat es so lange ausgehalten wie Sie dort. Deswegen sind Sie jetzt auch Ehrenmitglied im Europäischen Parlament. Verena Ringler ist Politikwissenschaftlerin und europäische Strategieberaterin aus Österreich. Mein Kollege Wolf-Dieter Krause, langjähriger Studioleiter der ARD in Brüssel. Und Boris Kalnocki, auch Kollege, Auslandskorrespondent. Sie schreiben unter anderem für die Welt aus Budapest. Herr Pöttering, wenn man es etwas diplomatisch zurückhaltend formuliert, dann hat die EU in den letzten Tagen ein eher bescheidenes Niveau von Staatskunst präsentiert. Ist im Moment einfach nicht mehr Gemeinsamkeit drin auf europäischer Ebene?
Es war immer schwierig und ich will nicht die ganze Geschichte darstellen, wie Kommissionen gebildet worden sind. Aber dass heute im Vertrag von Lissabon, der ja eine Art Grundgesetz der Europäischen Union ist, steht, dass die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Vorschlag für den Kommissionspräsidenten das Wahlergebnis berücksichtigen müssen und auch das Parlament konsultieren müssen, ist ein riesiger Fortschritt. Und das haben wir erst seit dem Vertrag von Lissabon, der im Dezember, genau am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist. Aber dieses Prinzip, dass das Wahlergebnis berücksichtigt werden muss, haben wir schon angewandt, ohne dass es rechtlich verbindlich war, 2004. Und deswegen ist José Manuel Durão Barroso damals Kommissionspräsident geworden.
Herr Krause, fehlt es in der EU am politischen Willen aller Beteiligten oder sind wir Bürger einfach zu anspruchsvoll in unserer Erwartungshaltung an die europäische Ebene?
Oh Gott, also am politischen Willen der Beteiligten fehlt es in der EU ganz oft. Aber hier ganz gewiss, nämlich den zarten Ansatz von Demokratisierung der EU weiter leben zu lassen. Der ist jetzt ja totgetrampelt worden. Und eine Konsultation zum Beispiel mit dem Parlament hat gar nicht stattfinden können. Das Parlament hat erst seit heute einen Sprecher. Der Herr Tajani, der da vorher mal in Runden saß, ist der Sprecher des alten Parlaments gewesen, aber nicht des neuen. Mit den Fraktionen hat niemand geredet. Und es ist ja gar nicht probiert geworden, die Spitzenkandidaten dem Parlament zu präsentieren, sondern die sind gescheitert allesamt im Europäischen Rat. Das ist eine Sache, die viele Regierungschefs so gewollt haben. Vorneweg der große Europäer Macron. Und der Jammer ist, das wird sich in 5 Jahren zeigen. Weil wenn das so ist, gibt es keinen Grund mehr zur Europawahl zu gehen.
Frau Ringler, ist Europa stark genug, diesen, nennen wir es jetzt mal, aktuellen Rückschlag wegzustecken?
Also ich bin mir sicher, dass was wir hier sehen, sind ein wenig die Geburtsschmerzen eines europäischen Demos. Das ist auch der Anfang vom Ende des europäischen Demokratiedefizits, das wir hier sehen. Das ist die Stunde des Europäischen Parlaments. Und wir sehen, dass das Europäische Parlament gemeinsam mit der europäischen Straße, wenn man so will, also mit den Bürgerinnen und Bürgern heute, sowas wie eine Emanzipation von unten her schon angestoßen hat, die aber in den kommenden Jahren sicher noch weitergehen wird, vor allem, weil dort die großen Themen auch gerade liegen.
Das heißt, Sie haben da durchaus Hoffnung in den Parlamentarismus auf europäischer Ebene, Herr Kalnocki. Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, und seine Freunde, die scheinen ja eigentlich ganz zufrieden zu sein und ganz gut gelaunt, obwohl ja, wie es aussieht, kein Spitzenposten der Europäischen Union nach Osteuropa gehen wird.
Genau, dabei war das ausdrückliches und auch ausformuliertes Ziel, es war die Absicht der Visegrad-Gruppe, einen aus ihrer Region in einen der 5 Top-Jobs zu bringen. Das hat nicht funktioniert. Insofern wird es auch spöttisch kommentiert in den regierungsnahen Medien in Ungarn. dass diese Europäische Union, die dauernd von Solidarität spricht, dann doch zufällig eine Französin, eine Deutsche und einen Belgier in die drei Topjobs gebracht hat und niemanden aus dem östlichen Europa. Gleichwohl war das übergeordnete Ziel wahrscheinlich doch eher, das Spitzenkandidatensystem zu brechen. Warum, wird nicht so richtig gesagt, aber es ist schon klar, dass man das nicht möchte. Macron will es ja auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht deswegen ist, weil tatsächlich damit man kann dann argumentieren, dass die demokratische Legitimation in Europa gestärkt ist und das stärkt natürlich dann auch das Gewicht von Brüssel gegenüber den Nationalstaaten.
Möglicherweise ist Viktor Orban ja auch deswegen ganz zufrieden, weil er, wie er so aussieht, einer der Königsmacher oder Königinnenmacher war in dem Fall von Ursula von der Leyen. Das war ja möglicherweise eine Absprache zwischen Macron, Merkel und Orban. Herr Krause, wenn wir das jetzt ansehen, trotz dieses intransparenten Verfahrens, über das sich viele ärgern, ist Ursula von der Leyen trotzdem eine akzeptable Wahl?
Also sie hat hier in der Innenpolitik gerade eine Masse Schwierigkeiten. Also ich bin kein Hauptstadtkorrespondent in Berlin, aber ich lese immer wieder in den letzten Wochen, dass es eigentlich die Frage sei, ob sie sich im Ministeramt halten könne angesichts ihrer Leistung. Dass sie sich mit Europa auskennt, auf dem internationalen Parkett bewandert ist, die Sprachen spricht. Das ist ohne jeden Zweifel richtig. Ob sie eine Idee hat für die Weiterentwicklung der EU, wird man sehen. Das ist aber auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr eine Sache des Kommissionspräsidenten. Außerdem wird da jetzt eine gut geölte Maschine in der CDU anlaufen. Da werden jede Menge Leute ihr Papiere schreiben, sie beraten und. Aber ich würde noch einmal ganz kurz sagen, auch meine eigenen Worte von vorhin Lügen strafen. Warten wir es doch mal ab, ob sie es wird. Noch haben wir eine Chance, dass das Parlament dieses Verfahren durchkreuzt. Wenn es ein Stück Selbstachtung hat, wird das Parlament dieser Benennung nicht zustimmen, sondern wird erzwingen, dass das passiert, was es vorher gesagt hat. Und was ist als das Parlament für sich in Anspruch, der Vertreter der Bürger zu sein? Und dies ist hier haben die Regierungschefs eins ihrer Probleme gelöst. Nicht ein Problem Europas und nicht ein Problem der Bürger. So, und mal gucken, ob das Parlament das mitmacht. Ich befürchte, es wird es akzeptieren. Aber warten wir es doch mal ab. Da will ich nicht zur Unzeit um.
Dieses Szenario, das Sie gerade skizziert haben, dass es schief geht für Ursula von der Leyen, das sprechen wir gleich noch an. Das hat nämlich auch Konsequenzen für die Innenpolitik in Berlin. Frau Ringler, Ursula von der Leyen, Sie kennen sie auch. Sie ist sehr erfahren politisch. Ihr Selbstbewusstsein und ihr Durchsetzungsvermögen ist geradezu gefürchtet. Sie ist auch sehr abgebrüht. Wie gesagt, sehr erfahren, spricht drei Fremdsprachen fließend. Ist das eine gute Wahl?
Ich möchte mich ungern genau äußern, ja, zu der konkreten Wahl. Was ich sagen kann, ist, dass es sicher spannend wird.
Und sie ist die erste Frau in diesem Amt, wenn sie gewählt wird.
Klar, gut so.
Ja, das ist aber, also das heißt, das ist durchaus auf der Habenseite von dieser Personalentscheidung.
Es waren auch andere Frauen grundsätzlich auf der Liste. Insofern ist das jetzt hoffentlich etwas, was wir in Europa in diesem nächsten Jahrhundert gar nicht mehr diskutieren müssen. Aber natürlich insgesamt, ja, kann man da schon mal sagen, Habenseite. Was ja spannend wird, wir haben das vorher kurz angesprochen, ist, Frau von der Leyen hat ja sehr sozial-liberale Ansichten, was zum Beispiel Arbeitsmigration angeht oder was zum Beispiel sowas wie Homo-Ehe angeht oder wie man in einer pluralistischen Gesellschaft zusammenleben kann und ob das eigentlich einem Viktor Orban so lange auf lange Sicht hin zusagt, das wird sich noch
weiter. Er hat sie gelobt.
War das
denn ihm klar gewesen, weil er sie unterstützt hat oder dass er sie unterstützt hat, dass er möglicherweise unterstützt, eher auf der Linie von Angela Merkel?
Ja, ich glaube nicht, dass es das Entscheidende, dass das Lob für Frau von der Leyen von Orban, das fällt ein bisschen so aus wie das Lob für Manfred Weber, also wenn man zwischen den Zeilen liest, dann schwingt da anderes mit. Er hat sehr ihre Qualitäten als Mutter gelobt.
Also, Herr Pöttering, Sie würde ich eigentlich fast nur noch pro forma fragen. Ich gehe davon aus, dass Sie Ihre niedersächsische Landsfrau und Parteifreundin Ursula von der Leyen in diesem Amt gut finden.
Das ist jetzt im Moment, gestatten Sie, Herr Kehler, noch gar nicht der Punkt, der im Mittelpunkt stehen sollte. Ich finde es unerträglich, dass es einen Staatspräsidenten gibt, der den Spitzenkandidaten der stärksten politischen Familie in der Europäischen Union, nämlich der Europäischen Volkspartei, der Christdemokraten, persönlich niederredet. Und Manfred Weber, ich kenne ihn, ich bin ja sein Vorvorgänger gewesen in diesem Amt, ist ein nicht nur überzeugter Europäer, sondern er hält eine große Fraktion zusammen. Und ich finde es anmaßend, wenn ein Staatspräsident oder ein Regierungschef sagt, dass ein Fraktionsvorsitzender nicht Kommissionspräsident werden kann. Wer eine solch große Fraktion mit ja auch sehr vielen Flügeln leiten kann, der ist für jedes Amt geeignet. Wir haben in der Europäischen Union Ministerpräsidenten in großen Ländern, in Spanien, in Italien, die, bevor sie Ministerpräsident wurden, überhaupt kein Regierungsamt hatten. Und das halte ich auch nicht für notwendig, sondern wir brauchen politische Köpfe. Und deswegen sage ich noch einmal, es ist nicht akzeptabel, dass ein Regierungschef in einer solchen Weise sich über einen Fraktionsvorsitzenden äußert. Und es gab ja, wenn Sie das mir gestatten, noch hinzuzufügen, Viktor Orban, eine Art unheilige Allianz zwischen Emmanuel Macron und Viktor Orban. Macron wollte den Spitzenkandidaten nicht und Orban hat ganz andere Überlegungen. Das ist ja auch bei der Debatte über Franz Timmermans deutlich geworden. Orban und andere wollen nicht, dass man schaut, werden die Rechtsregeln der Europäischen Union auch richtig angewandt. Und insofern hat sich da eine Kombination ergeben, die sich zusammengefunden hat bei Personen, aber die kein wirkliches Bündnis sind. Und ich bin nicht so pessimistisch wie Herr Krause, dass man sagt, ja, in 5 Jahren wird es eine schlechte Wahlbeteiligung geben. Das hängt davon ab, wie die Kommission, wer immer Kommissionspräsident wird. Ich sehe, dass, glaube ich, am Ende Ursula von der Leyen, das stimmen wir in der Wertung überein, es wahrscheinlich wird. Und sie hat Europa in den Genen, sie wird das können. Aber ich bleibe gleichwohl dabei, wir sollen diese Spitzenkandidaten Prinzip nicht für alle Zeit aufgeben, sondern sollten da wieder hin zurückkommen.
Herr Krause, darf ich da gerne mal was dazu sagen? Nicht um eine Legende entstehen zu lassen. Herr Weber war für die anderen Fraktionen schlichtweg nicht akzeptabel, weil er Viktor Orban über Jahre hinweg immer wieder verteidigt hat. Als Orban die Pressefreiheit abschaffte, so fast komplett, als er die Unabhängigkeit der Justiz beschränkte, der Wissenschaft etc. etc., weil die Fidesz, weil die Ungarns Regierungspartei Teil der EVP war, hat Weber sie ihn, Herr Pöttering, ich habe diese Debatten alle mitverfolgt, okay, und habe es nicht verstehen können, dass jemand, der westliche Werte vertreten will, sich schützend vor Orban geworfen hat. Und das hat er gemacht wie eine Löwenmutter. Ganz zum Schluss, okay, aus eher opportunistischen Gründen, ist Herr Weber von Herrn Orban abgegangen und das hat Herr Orban ihm jetzt heimgezahlt. Aber gerade wegen dieser ewigen Verteidigung ist Herr Weber mindestens für die anderen Fraktionen im, okay, Europaparlament kein glaubwürdiger Vertreter europäischer Werte gewesen.
Herr Krause, Sie haben zum Teil recht, zum Teil, wenn Sie gestatten, nicht recht. Manfred Weber war zum Schluss, und ich kenne die EVP sehr genau, und ich gehöre zu diesem Dreiergremium, das sich mit Fidesz und mit Viktor Orban beschäftigen soll, mit Herman van Rompuy, Wolfgang Schüssel, dem früheren Kanzler Österreichs, und Herman van Rompuy, früherer Präsident des Europäischen Rates. Und keiner hat so konsequent in den letzten Monaten sich gegen Fidesz ausgesprochen wie Manfred Weber. Und ein Punkt ist, und das ärgert mich wirklich bei der Linken im Europäischen Parlament. Wir haben als EVP oder die EVP, ich bin ja nicht mehr da so sehr im Spiel, das Problem mit Fidesz. Aber die Sozialisten haben das Problem mit der Regierung zum Beispiel in Rumänien. Das heißt, es gibt diese Probleme in mehreren Ländern.
Eine Menge korrigiert
so,
wird in Rumänien.
Es wird jetzt was korrigiert, aber man soll nicht nur immer in die eine Richtung schauen, sondern Sie, wir sind alle Sünder recht, und wir müssen alle sehen, dass das europäische Recht eingehalten wird.
Aber Herr Hüttrich, in Rumänien wird das gerade korrigiert.
Ja, weil es auch einen Staatspräsidenten gibt. Und das zeigt die Klugheit des rumänischen Volkes, dass sie jemanden zum Staatspräsidenten gewählt haben, der in doppelter Weise zu einer Minderheit gehört. Einmal ist er Protestant, orthodoxes Umfeld, und er gehört zu der kleinen Minderheit der Deutschen.
Wir ziehen uns jetzt gleich auf die europäische Ebene wieder zurück. Lassen Sie uns noch einen Moment bei Manfred Weber bleiben, der ja der Spitzenkandidat der stärksten Partei im Europäischen Parlament, der auch im Neuen wieder geworden ist. Sie schreiben ja auch für Deutsche Zeitung, Karl Nocke. Bei der Erwartungshaltung hier, kann man dann sagen, dass Angela Merkel sich gegen diese Phalanx von Macron und Orban nicht durchsetzen konnte, die Weber abgelehnt haben?
Ich weiß nicht, welche Gespräche da im Hintergrund liefen, aber es ist ganz klar, dass die Personalie Weber speziell für Ungarn natürlich ein großer Stolperstein war, ist, dass wir zu einem Duell ausgeartet sind. Es war ja persönlich geworden zwischen Weber und Orbán. Weber hatte gesagt, er will nicht mit den Stimmen von Fidesz und von rechts gewählt werden, wenn das nötig wäre für den Vorsitz. Frau von der Leyen muss das nicht sagen. Sie kann die Stimmen von Fidesz beanspruchen. Sie kann die Stimmen der Polen beanspruchen. Möglicherweise wird sie mit Stimmen aus dem rechten Lager rechts von Orbán zur Kommissionspräsidentin gewählt. Also da haben wir ein Problem weniger sozusagen. Für Orbán ist der große Vorteil natürlich. Für Orbán ist der große Vorteil, dass die Personalie Weber weg ist, dass er Zugeständnisse machen kann. Der hat auch inhaltliche Zugeständnisse bereits gemacht, indem er eine anstehende Einführung von Verwaltungsgerichten, die kritisiert worden war in Brüssel, zurückgenommen hat. Also inhaltliche Zugeständnisse. Aber im Gegenzug, die Tatsache, dass Weber weg ist, das kann er gut kommunizieren.
Also es gibt eine Vielzahl von Deals da. Auch möglicherweise gehört ja dazu bei diesen ganzen Absprachen, dass jetzt doch kein Defizitverfahren gegen Italien eingeleitet wird. Dass Weber jetzt es nicht wird, der ja die Legitimation hätte als Spitzenkandidat. Wir haben ja gerade schon über die Frage gesprochen, wie weit das ein Rückschlag ist. Wäre das ein Ausdruck gewesen, jetzt schon für ein fortgeschrittenes Selbstbewusstsein des Europäischen Parlaments, wenn das geworden wäre, Manfred Weber?
Ich glaube, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Was wir nämlich hier im Moment sehen, ist eine ganz große Kluft zwischen nationalen Regierungen einerseits und andererseits dem Europäischen Parlament. Und ich glaube, es ist für Bürgerinnen und Bürger heute immer deutlicher geworden und immer schwieriger zu akzeptieren, unter welchen Pfadabhängigkeiten nationale Regierungen in einer so globalen und disruptiven und ungeordneten Welt, wie wir es heute haben, stehen und dass sie damit durch diese Pfadabhängigkeiten natürlich an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit.
Mit Pfadabhängigkeit meinen Sie nationale Interessen, die sie zu vertreten
genau.
haben.
Genau. Ja. Aber tatsächlich auch Parteiinteressen, ja. geografische Interessen und dass diese Pfadabhängigkeiten dazu führen, dass nationale Regierungen an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit, ihrer Lösungsfähigkeit, aber auch ihrer Akzeptanz stoßen. Einerseits. Und andererseits sehen wir, dass bei den Bürgerinnen und Bürgern und bei den Parlamenten diese thematische Befassung mit den großen Themen, die die EU jetzt auch machen muss, längst begonnen hat, nämlich die Klimawende zu schaffen, die Technologie-Governance zu organisieren, also die behutsame Strukturierung unseres digitalen Raums. Und das Dritte ist die soziale Frage. Genau, und das Dritte ist natürlich die soziale Frage und alles, was mit unserem Zusammenleben zu tun hat, nochmal neu angepasst auf dieses Jahrhundert und all diese Umstände anzupassen. Da sind inzwischen die Bürgerinnen und Bürger weiter, als es nationale Regierungen zumindest in solchen Prozessen zeigen können, weil sie da einfach in ganz anderen Strukturen noch feststecken.
Wir werden auf diesen Aspekt nochmal zurückkommen. Lassen Sie uns nochmal ganz kurz bei der Personalfrage bleiben. Sie haben es vorhin schon skizziert, obwohl ja Ihre Vermutung ist, dass Ursula von der Leyen sich da durchsetzen wird, letztendlich gewählt wird. Wenn sie nicht gewählt werden sollte, man würde ja keine höheren Geldbeträge darauf verwetten, dass sie gewählt wird. Wenn sie nicht gewählt werden sollte, was bedeutet das erstens für die Institutionen der Europäischen Union, also für Parlament und für Rat und zweitens für die deutsche Innenpolitik, besser gesagt für Angela Merkel?
Wenn sie nicht gewählt würde, dann hätten wir den institutionellen Konflikt, den Frau Merkel zum Beispiel vermeiden wollte. Ich glaube, das Europäische Parlament würde dann an Achtung gewinnen, weil es selbst ernst nimmt, was es selbst immer gesagt hat und es nicht einfach jetzt an der Garderobe abgibt beim ersten Gegenwind. Und es würde die Balance zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Regierungen, die wichtig sind, und die sind auch nicht egal, aber sie sind nicht immer ein Segen für Europa in ihrem Handeln gewesen, das würde eine andere Machtbalance geben. Und insofern, als jemand, der Europa wohl will, hoffe ich darauf, dass das Parlament seiner Selbstachtung folgt. Ich bin mir nur nicht sicher.
Wenn das schiefgehen würde für Ursula von der Leyen, dann wären ja gleich drei Unionspolitiker beschädigt. Manfred Weber, der es nicht geworden ist, Frau von der Leyen, die es auch nicht geworden ist, und Angela Merkel, die eigentlich letztendlich ja sehr viel drauf setzt, dass eben eine deutsche Politikerin ihre Parteifreundin Präsidentin der EU-Kommission wird. Also die Unionsparteien sehr beschädigt dann.
Herr Kähler, man sollte sich erst mit Fragen beschäftigen, wenn sie auf dem Tisch liegen und keine hypothetischen Antworten
geben. Aber es ist ja nicht sehr hypothetisch.
Und ich bin mit einem, mit Wolf-Dieter Krause nicht einverstanden. Ich habe hier nicht für den Rat zu sprechen, für den Europäischen Rat. Aber Donald Tusk als Präsident des Europäischen Rates ist in der Konferenz der Präsidenten gewesen. Das ist eine Konferenz mit den Fraktionsvorsitzenden, die tagt unter Vorsitz des Parlamentspräsidenten, der aber nur Moderator dort ist. Aber es waren schon die neuen Fraktionsvorsitzenden da. Und er hat dann gehört, wie ist die Resonanz auf Timmermans, auf Weber und auf Frau Keller. Und er hat gesehen, dass das Parlament da nicht einig war. Wenn man sich einig gewesen wäre, wenn man sich einig gewesen wäre, auf eine Person hätte sich einigen können, egal ob Manfred Weber oder Timmermans, das wären ja wahrscheinlich die beiden gewesen, dann wäre das im Rat völlig anders gelaufen. Insofern sage ich mit großem Bedauern, hat das Europäische Parlament sich auch zu fragen, ob es nicht mehr Mühe hätte machen müssen, um sich auf eine Position zu verständigen.
Wie sehen Sie keine Zeit, Herr Pöttering?
Natürlich, es waren die Leute gewählt, die Fraktionsvorsitzenden waren doch da.
Darf ich noch eine Frage zu den innenpolitischen Konsequenzen? Wie sehen Sie die Haltung der SPD, die Kanzlerin ja dazu gezwungen hat, sich bei der Nominierung von Ursula von der Leyen zu enthalten?
Ich bin überrascht, dass die SPD sich so eindeutig positioniert. Denn die Sozialisten im Europäischen Parlament, so nennen sie sich ja dort, haben ja auch nicht dazu beigetragen, dass man sich auf eine Persönlichkeit als Spitzenkandidat, der es dann werden sollte, einigen würde. Und die Sozialdemokraten werden sich auch überlegen müssen. Es gibt ja ein Paket. Und zum Beispiel der frühere Präsident des Europäischen Parlaments, Josep Borrell, mein Vorgänger, soll ja der Außenbeauftragte werden. Das heißt also, die Sozialdemokraten müssen sich auch überlegen, ob sie Teil einer Gemeinsamkeit jetzt sein wollen im Europäischen Parlament oder nicht, um auch ihren eigenen Mann durchzubringen.
Das heißt, wir haben ja auch Wahlkampfzeiten in Deutschland. Das heißt also, diese Auseinandersetzung jetzt in Brüssel, die strahlt dann eben auch, gerade bei der Frage, soll es Ursula von der Leyen sein oder nicht, ja dann nach Berlin zurück.
Ich kann Ihnen sagen, das war bei anderen Regierungen, die von Koalitionen getragen sind, ganz ähnlich. Ich meine, wenn man nicht eine Einparteienregierung vertritt, sondern eine Koalitionsregierung, dann kann man als Regierungschef in Europa nicht Parteipolitik machen. So, und das ist im Bundesrat übrigens in Deutschland nicht anders. Jede Landesregierung, die aus Koalitionen gebildet wird, hat im Zweifelsfall, wenn sich die Koalitionspartner nicht einig sind, muss sie sich enthalten im Bundesrat. Das ist zunehmend übrigens ein politisches Problem, weil wir immer mehr Drei-Parteien-Regierung haben und da kommt das dann immer häufiger vor. Also das ist aus meiner Sicht Normalität. Und die Sozialdemokraten haben an Timmermans festgehalten, der mit Sicherheit ein guter Kommissionspräsident geworden wäre.
Den aber gerade die Osteuropäer nicht wollten. Herr Kanocki, dieses Spitzenkandidatenmodell, war das eine deutsche Marotte? Denn ich glaube, in den meisten anderen Ländern, in denen die Wahl zum Europäischen Parlament stattgefunden hat, da spiele das ja keine so große Rolle.
Schauen Sie, diese Spitzenkandidaten in einer deutschen Wahl, jeder kennt sie, jeder weiß, um wen es geht. Niemand bei uns kannte Manfred Weber oder Franz Timmermans, das waren keine Haushaltsnamen. Man kann also nicht sagen, dass das dasselbe Gewicht hätte. Insofern ist es schon ein bisschen eigenartig, dass wir hier etwas aufbauen wollen, was aber an der Basis noch gar nicht existiert. Ich bin auch nicht sicher, ob Ihre These vom europäischen Demos wirklich so stimmt. Vielleicht in manchen Ländern, die kulturell viel näher aneinander stehen, aber dass jetzt Ungarn oder Polen sich im Europäischen Parlament so vertreten fühlen, dass sie denken, dass ihre Interessen dort bestimmt verteidigt werden von dem Parlament, das ist nicht so. Und deswegen gibt es ein Problem mit dem Gedanken der repräsentativen Demokratie und der Legitimierung, nicht wahr, in Europa. Einfach deswegen, weil dieser Demos noch nicht da ist.
Wenn es diese kulturellen Unterschiede noch gibt, wir haben ja 27 EU-Staaten, wir lassen mal das Vereinigte Königreich raus, die wollen ja raus. 27 Länder sind ja auch wahrscheinlich 27 unterschiedliche politische Kulturen. ist das einfach im Moment noch viel zu schwierig, das alles zusammenzubringen? Also wenn die deutschen Spitzenkandidaten toll finden oder ein anderes europäisches Thema, die Rücknahme der Sommerzeit ist nur in Deutschland eigentlich ein Thema und nicht woanders. Gibt es da noch zu viele kulturelle Divergenzen in Europa innerhalb der Europäischen Union?
Also auch da wieder, ich glaube, wir müssen uns anschauen, ob wir die Ebene der nationalen Regierungen meinen oder die Ebene der Bürgerinnen und Bürger und der Gesellschaften. Denn innerhalb der Gesellschaften ist der Zusammenhalt und die gefühlte Europäizität, das gefühlte Miteinandersein sogar in den Krisenjahren seit 2007 insgesamt angestiegen. Es gibt heute mehr messbaren Zusammenhalt als noch 2007.
Gerade ja in osteuropäischen Staaten.
Ja, ich glaube, das wird gerne nicht so beachtet, weil wir auch diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, diese große Arena, wo sich auch ganz viel getan hat an transnationaler, zeitgenössischer Zivilgesellschaft, auch noch viel zu wenig beforschen und beachten. Wenn wir umgekehrt auf die nationalen Regierungen schauen, dann haben wir ja auch dort in diesem Coalition Explorer des European Council on Foreign Relations, das ist eine Denkfabrik hier in Berlin, aber auch paneuropäisch verortet, den Befund, dass es unter den nationalen Regierungen noch eine Überschätzung des eigenen Einflusses auf die europäische Prägekraft gibt. Und das zieht sich offensichtlich auch noch nach wie vor durch.
Aber das ist aber eine wichtige innenpolitische Diskussion in vielen Ländern. Wie viel Nationalstaat darf eigentlich noch sein? Nur ganz kurz, Herr Kalnocki, woher kommt das eigentlich? Wir haben ja, viele in Westeuropa haben ja den Eindruck, die Polen und die Ungarn, die sind gar nicht so gern in Europa. Wenn man die Umfragen ansieht, ist die Sympathie für Europa eigentlich in diesen beiden Ländern besonders groß. Ist das ein Wahrnehmungsproblem oder sieht man da Europa völlig anders?
Man muss etwas genauer hinschauen. Das ist auch von Land zu Land unterschiedlich. In Rumänien beispielsweise sind tatsächlich die meisten Menschen der Meinung, dass man den Politikern in Westeuropa, in Brüssel und so weiter, mehr vertrauen kann als den eigenen Politikern. Sie würden liebend gerne von Brüssel aus regiert werden und nicht von ihrer eigenen Regierung, kann man, glaube ich, so sagen. Im Fall Polens und Ungarns wird einfach die Zugehörigkeit zur EU als ein sehr hohes Gut erachtet. Man erinnert sich an die Zeit des Kommunismus. Man ist froh, dass man jetzt wieder daheim ist in Europa. Das bedeutet aber nicht, dass man die tatsächliche Politik der EU und vor allen Dingen die Richtung, in die man sie zu abzudriften meint, dass man die gut findet. Es gibt eine Angst in Polen und in Ungarn, dass wir in Richtung eines föderativen Europas gehen, wo die Bürger daheim weniger Mitsprache haben bei der Gestaltung ihres eigenen Schicksals. Und das wollen sie nicht verlieren.
Das ist ja das auch die historische Erfahrung, die die Osteuropäer nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Nehmen wir da in Westeuropa auf diese Angst oder auch auf diese Überzeugungen, die diese Menschen haben, zu wenig Rücksicht?
Was wollen Sie da Rücksicht nehmen? Ungarn ist kein demokratisches Land mehr. Vor wenigen Tagen Timothy Garton Ash, der Karlspreisträger des vorigen Jahres, im Guardian in Großbritannien geschrieben. In Ungarn gibt es nicht mehr Meinung. Mir hat vor ein paar Tagen hier in Berlin ein Mensch, den ich gar nicht kannte, der aber verwandtschaftliche Beziehungen in Ungarn gehabt hat, der hat mir gesagt, wenn die Leute über Politik reden wollen und kritisch über Orbán reden wollen, dann machen sie inzwischen das Fenster zu, damit die Nachbarn das nicht mitbekommen. Weil es ist wie früher im Kommunismus. Ja. Es werden regierungskritische Zeitungen werden ausgeblutet. Unternehmer, die sich... Orbán arbeitet nach dem Motto, wer nicht mein Freund ist, ist mein Feind. So, wir haben ein Parteiensystem dort. Und das Schlimme ist, die EU fördert das noch mit ihrem Geld, weil die EU das Geld, diese ganzen Strukturhilfen, den Regierungen in die Hand gibt und die verteilen das an ihre Freunde. Gucken Sie mal, was Orbán für ein Günstlingssystem in Ungarn angerichtet hat. Herr Babiš in Tschechien macht das genauso. Auf sowas sollen wir Rücksicht nehmen?
Orbán hat die Wahlen gewonnen in Ungarn. Er hat die Mehrheit hinter sich.
Es gibt doch aber auch kaum noch eine kritische Auseinandersetzung mit ihm. Wo ist denn da der Fernsehsender, der Politikberichterstattung macht und in dem man sich so unterhalten kann?
RTL, ATV.
Wo es unterschiedliche Meinungen gibt.
Ich bin sehr kritisch gegenüber Ungarn. Ich kenne Viktor Orbán seit 20 Jahren und will nicht aus persönlichen Gesprächen berichten. Aber wir machen die Sache schlimmer, lieber Herr Krause, wenn wir sagen, Ungarn ist kein demokratisches Land mehr. Wir sollten gerade auch als Deutsche sollten etwas zurückhaltend sein. Es gibt jetzt viele Fälle, was Ungarn angeht, die vom Europäischen Gerichtshof überprüft werden. Und wenn der Europäische Gerichtshof sagt, das ist kein Rechtsstaat, dann würde ich mich dem sofort anschließen. Aber lassen wir doch erstmal die Verfahren ganz vernünftig sich entwickeln. Und dann kommen wir zur Wertung. Ich habe keinen Anlass, Ungarn zu verteidigen, aber es ist kein Einparteienstaat. Es gibt mehrere Parteien. Es gibt eine neue Partei Momentum, die 10% bekommen hat. Es gibt andere Parteien. Ich bitte, dass wir auch nicht in einen Rigorismus verfallen, der am Ende alles noch schlimmer macht. Und wenn Sie gestatten, zur Zukunft Europas. Es gibt nicht nur den Nationalstaat, aber der Nationalstaat wird nach meiner Einschätzung für eine lange Zeit bleiben. Aber wir haben nicht nur diese Identität des Nationalstaates, sondern wir haben auch die lokale Ebene. Ich nenne das Heimat. Und die Rechten in Deutschland versuchen ja, diesen Begriff für sich zu okkupieren. Ich finde das falsch, wenn wir uns nicht zur Heimat bekennen. Wir sind Deutsche und die deutsche Staatsbürgerschaft vermittelt die Bürgerschaft der Europäischen Union. Das heißt, wir haben drei Identitäten und die gehören zusammen. Und wir wollen ein Europa nicht der Einförmigkeit, nicht alles harmonisieren, sondern die Einheit in der Vielfalt. Und diese Vielfalt, die müssen wir uns auch gegenseitig gestatten und erlauben.
So, wollten Sie noch was, weil das war, Sie hatten sich jetzt zu dem, was Herr Krause gesagt.
Die Wahlen sind frei, die Medienlandschaft ist tatsächlich, kann man so sagen, politisch etwas umgestaltet worden in Ungarn, aber die beiden, der größte Fernsehsender, die größte Tageszeitung, die beiden größten Internetportale sind alle beißend kritisch gegen die Regierung und werden mit Regierungsgeldern ausgehalten, jedenfalls im Fall der Zeitung Népszava, die sozialistisch ist. Also es gibt eine vehement giftige Kritik gegen Orbán, die jeder nachlesen kann. Und besonders in Zeiten des Internet ist es nicht besonders schwierig, muss man nicht mal kaufen. Also das kann man wirklich nicht sagen, dass Ungarn nicht demokratisch ist. Dass er ein Klientelsystem aufgebaut hat, ein Günstlingssystem, das liegt an der Existenz der EU-Gelder. Gäbe es sie nicht, wäre das nicht oder jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Und es gibt eine Philosophie dahinter, die mag man teilen oder nicht teilen, eine sogenannte neomerkantilistische Philosophie dahinter. Diese Gelder gingen früher an westeuropäische Konzerne zurück. Und Orbán hat sich ausgedacht, wie können wir das einschränken? Ich baue meine eigenen Leute auf Familie. Und damit halten wir die Gelder im Land. Und das ist gut für Ungarn. Das ist ein Ansatz, den man falsch finden kann. Aber es ist nicht Korruption für unbedingt oder nur Korruption.
Ungarn ist ja, glaube ich, nicht das einzige Land, das damit ein Problem hat, mit EU-Geldern korrekt umzugehen.
Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, auch was hier für ein Eindruck entsteht, einfach auch aus den letzten Tagen, ja, bei den Bürgerinnen und Bürgern oder Wählerinnen und Wählern, nämlich dass sich insgesamt, wenn nationale Regierungen zusammensitzen, man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass sich das, was man als Spoiling Politics bezeichnet, nämlich eine eher spielverderbende, eine eher schwierige Haltung und eine eher laute und spaltende Haltung, dass sich das am Ende des Tages zu lohnen scheint. Man hat ja auch die italienische Position jetzt gesehen und dass die wiederum auf der Strecke bleiben, die moderaten und konstruktiven europäischen Kräfte der Mitte, aber auch des besonders integrationistischen Lagers oder der Seite sind. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir genau hinschauen müssen, was wir auch nächsten Generationen hier vermitteln. In einer Zeit, wo wir so disproportional viel Aufmerksamkeit den besonders Lauten geben und auf die eigentlich ja als europäische Gestalter, egal ob wir in einer Führungsposition sind oder ob wir Bürgerinnen und Bürger sind, Europäer zu sein, heißt doch auch, auf die stillen Wasser zu schauen, auf die zweiten Geigen zu hören. Wir haben so viele Minderheitenrechte, wir haben so viele Sorgfaltspflichten gegenüber besonders leisen Stimmen. Und ich finde das eine politische Unkultur, dass man heute so viel Aufmerksamkeit und eigentlich fast schon Anreizsysteme jenen gibt, die so besonders laut
sind. Sie sagen aber auch, die Pro-Europäer sind dann eigentlich in der Defensive im Moment. Die für Europa, für das integrative europäische Modell sind.
Die bräuchten dringend was, mit dem sie mal arbeiten können. Ja? Das bedeutet einerseits einen sogenannten Non-Profit-Binnenmarkt, der nach wie vor noch nicht ausgestaltet ist. Sie bräuchten aber auch dringend mehr Spielraum, der Ihnen zum Beispiel über einen Kommissar oder eine Kommissarin für Bürgerbeziehungen, Partizipation und Zivilgesellschaft gegeben werden könnte.
Das heißt, Non-Profit-Binnenmarkt ist also im Gegensatz zu dem ökonomisch orientierten eben ein Ziel, wo zivilgesellschaftliche Projekte diskutiert und beschlossen werden. Das ist, verstehen Sie, unter Non-Profit-Binnenmarkt.
Naja, ich spreche auch sehr viel und arbeite sehr viel mit Wirtschaftstreibenden und dort sehr viel mit Führungskräften aus der Wirtschaft. Und die fragen dann immer, wer soll denn die Demokratie retten? Und dann schauen wir mal auf das Spielfeld und wir blicken dann auf diesen Non-Profit-Sektor in Europa. Und der ist verschwindend klein. Ja? Da sind wir insgesamt beim strukturellen, rechtlichen, finanziellen Ausbau, aber auch bei einer Frage der Professionalisierung in einer ganz, ganz großen Asymmetrie des Spielfelds, wenn wir uns den eigentlichen Binnenmarkt anschauen. Und das ist ja interessant, egal ob ich eine vermögende Stifterin bin, die mein Geld sinnstiftend einsetzen möchte, oder ob ich eine NGO bin, die gute Ideen hat und Europa nach vorne bringen will. Für uns beide würde gelten, Europa ist immer noch wie 1987. Warum? Weil das grenzüberschreitende Non-Profit-Handeln nach wie vor nicht den vier Freiheiten unterliegt. Da gibt es noch keine gesellschaftsrechtlichen Anpassungen. In anderen Worten, sowas wie Civic Entrepreneurs für gute, die europäische GmbH, all diese gesellschaftsrechtlichen Formen gehören noch ausgestaltet.
Das heißt, zivilgesellschaftliches Engagement und Ökonomie müssen in Europa gleichziehen. Herr Krause, wenn wir uns jetzt diese ganzen Probleme in Europa mal ansehen und sehen uns doch die Vorschlagsliste an der anderen Kandidaten und Kandidatinnen, die da jetzt im Rat ausbaldowert worden sind. Christine Lagarde, die Präsidentin des Internationalen Währungsfonds, soll ja Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden. Sie haben schon von José Borrell aus Spanien gesprochen, ja. Ihrem Vorgänger im Amt des Parlamentspräsidenten. Dann Charles Michel, der neue Beauftragte, der bisherige belgische Premierminister. Ist dieses Tableau etwas, wo man sagen könnte, da kommen aber Leute zusammen, die in der Lage sind, Europa wirklich stabil zu halten, auch in dem Sinne der weiteren Integration?
Das können die alle. Ich frage mich trotzdem, warum muss schon wieder ein Franzose an der Spitze der EZB stehen? Da hat man nämlich gerade erst einen, der vorletzte war Trichet war ein Franzose. Warum nicht ein Finne oder Jens Weidmann aus Deutschland? Wären hervorragende Ökonomen
nicht durchsetzbar gewesen.
Wenn Frau Merkel rechtzeitig gesagt hätte, diesmal sind wir dran, dann hätte sie ihn durchgesetzt. Das hätte Deutschland niemand verwehren können. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, mit diesen Personalien können wir leben. Ich glaube, das, was wirklich schwieriger ist, ist die Frage, wie positioniert sich unser Europa? Und wir haben vorhin über Osteuropa gerade geredet. Die Oppositionen in Polen, in Tschechien, in der Slowakei, auch in Ungarn, die kleine Opposition, die bauen auf Europa. Und die wollen von Europa nichts anderes, als dass Europa die Werte, die in tausend Sonntagsreden beschworen werden, dass Europa diese ernst nimmt und durchsetzt. So, und genau darum geht es. Und die Frage ist, macht das die künftige Kommission? Machen das die anderen Institutionen? Und da ist es ein schlechtes Zeichen, dass jemand wie Herr Timmermans, der als Kommissar dafür zuständig war, diese Verfahren zu betreiben, das war nicht sein Privatvergnügen, sondern es war seine Aufgabe innerhalb der Kommission, dass der von einigen, wie ich finde, Halunken in Europa jetzt verhindert worden ist. Das finde ich wirklich eine sehr bedenkliche Sache. Aber das kann Europa anders beweisen. Es geht nur darum, Vertrauen erwirbt man, wenn man tut, was man sagt und sagt, was man denkt. Punkt. Wenn da irgendwo ein Bruch ist, dann entsteht das Vertrauen nicht.
Wenn,
da haben wir eine Lücke im Moment.
Wer immer Präsident oder Präsidentin der Europäischen Kommission wird, nach der Wahl beginnen die sogenannten Mühen der Ebene. Da gibt es Brexit, da steht dieses Jahr an Haushaltsfragen, der EU-Haushalt, Migration, Klima, Währung, Protektionismus, die Gefahr, die vom Atlantik her weht. Wer immer das wird, lassen sich diese Probleme eigentlich stemmen, wenn man in Europa weiterhin über viele Fragen, auch grundsätzliche Fragen, so uneins ist?
Herr Köhler, es hat immer Situationen gegeben in der Europäischen Union, in denen auch wirklich verantwortliche Abgeordnete dachten, es geht nicht weiter, alles bricht zusammen. Und wir müssen sehr aufpassen, und das unterscheidet mich etwas von Herrn Krause, sehr aufpassen mit der Sprache. Ob wir durch unsere Sprache, indem wir gleich vier Länder als Halunken bezeichnen, ob wir so weit gehen. Nein, Sie haben gesagt, die da beteiligt waren. Das waren ja die Visegrad-Staaten und das sind vier Länder. Und das sind, ja, so haben Sie, so ist es aber übergekommen. Wenn man die Dinge kennt, muss man diese Schlussfolgerung daraus ziehen. Und meine Empfehlung ist und meine politische Erfahrung, dass man nicht eine eskalierende Sprache gebraucht, sondern die Leute zusammenführt und dann ihnen auch wirklich die Meinung sagt. Ich kann Ihnen jetzt nicht berichten aus meinen persönlichen Gesprächen mit Herrn Orban. Aber ich habe ihm einmal gesagt, so weit kann ich gehen. Ich komme, wenn du mich überhaupt noch mal einlädst, komme ich nur wieder, wenn ich hier eine Europafahne sehe und auch im Land. Also wir müssen sehr deutlich sprechen. Und da stimme ich Ihnen zu, Herr Krause. Wir müssen darauf bestehen, dass das Recht der Europäischen Union eingehalten wird. Und dass Herr Timmermans nun dafür die Prügel bekommen hat, das bedauere ich genauso wie Sie. Und das dürfen wir uns nicht bieten lassen, dass derjenige, der für die Kommission und damit für uns alle dazu beitragen will, dass das Recht eingehalten wird, dass der in einer solchen Weise behandelt wird. Und das ist eine große Aufgabe für die Zukunft, für Parlament, für Rat und die Kommission, dass das Recht eingehalten wird.
Sie sind ja von der Europäischen Volkspartei mit zwei Parteifreunden aus Belgien und Österreich, Wolfgang Schüssel und Herrn Van Rompuy, beauftragt worden, noch sozusagen zu überprüfen oder zu gutachten, ob Fidesz, die Regierungspartei von Orban, noch in die Europäische Volkspartei passt. Passt sie denn noch rein?
Ich kann dem Ergebnis jetzt nicht vorgreifen. Wir sind bei der Arbeit. Wir sind feste bei der Arbeit. Und ich bin froh, dass Herman Van Rompuy mit seiner großen politischen Erfahrung gleichsam unser Teamleader ist. Und wir werden voraussichtlich Anfang Oktober unsere Empfehlung, unsere Überlegungen vorschlagen. Und dann ist es eine Sache der Europäischen Volkspartei mit ihrem Vorsitzenden Josef Daul, der seine Sache unspektakulär, aber sehr gut macht, dann die Schlussfolgerung zu ziehen. Und ich kann nur hoffen, dass alle sich aufeinander zubewegen, dass das Recht eingehalten wird und dass wir nicht eine Spaltungspolitik in unseren europäischen Parteienfamilien beginnen. Denn wenn wir uns spalten, dann wird am Ende die Europäische Union schwächer. Aber wir müssen die Prinzipien einhalten.
Spaltung ist ein gutes Stichwort. Jetzt könnte man sagen, die Europäische Union, das hat diese Diskussion ja heute auch gezeigt, ist sehr heterogen. Man könnte allerdings auch den Untertitel unserer Sendung nehmen. Wie sehr ist die EU gespalten? Ist sie gespalten?
Es muss ja kein Staat sein, die EU. Sie besteht aus 28 Ländern.
Oder Gesellschaften.
Oder Gesellschaften. Und eigentlich ist sie doch entstanden als ein Forum, als ein Begegnungsplatz, wo alle ihre Interessen miteinander abgleichen. Da, wo sie ähnliche Interessen haben, kooperieren sie. Da, wo sie differieren, wo sie andere Meinungen haben, andere Interessen haben, da muss es auch mal möglich sein, eigene Wege gehen zu können. Wenn man da zu viel Zwangsjacke anlegt, dann droht natürlich das zu explodieren.
Dann ist es noch ein technisches Problem klären über einen Motor, und zwar den deutsch-französischen Motor. Herr Krause, ist der tot? Ist der wieder in Gang zu setzen? Oder sehen wir das alles viel zu skeptisch, weil man sich mal in die Haare geraten ist?
Das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich war immer mit Höhen und Tiefen versehen. Es war gar nicht immer ein Motor, sondern oft war es so, wenn die beiden sich einigen konnten, mit ihren oft völlig unterschiedlichen Ausgangspositionen, fanden sich oft alle da drin wieder. Das ist nicht in dieser EU der 28 nicht, oder der 27 nicht mehr ganz so wie früher, aber oft war es so. Aber wahr ist, ich glaube, dass im Moment das Verhältnis ziemlich gestört ist. Und ich finde das Verhalten des französischen Präsidenten, aber da sind wir uns einig, wirklich, also um es vornehm zu sagen, grenzwertig. Andererseits muss ich sagen, ich weiß nicht, warum er es gemacht hat. Macron hat Vorschläge, ich meine, bleibe immer noch dabei, Macron ist der erste Franzose, der von einer europäischen Souveränität gesprochen hat, die es anzustreben gelte. Und das ist etwas Neues und er hat recht damit. Wir sind nicht der lose Verbund in Europa. Jedenfalls wir in Westeuropa haben das nie gewollt. Sie wollen das in Ungarn. Das ist ihr gutes Recht, aber das passt nicht zu der EU, der sie beigetreten sind in Ungarn. So, und wir wollen eine andere EU, die stärker ist und die souverän wird und die das schafft, was Nationalstaaten nicht mehr schaffen können in der Welt. Und da hat Macron aus Berlin wirklich schändlich wenig Antworten bekommen, auf die, wie man das erreichen kann. Man hätte ihm in seinen konkreten Vorstellungen nicht überall folgen müssen, zum Teil schon gar nicht. Aber er hätte andere Antworten verdient, um Europa weiterzuentwickeln. Und im Moment weiß kein Mensch, was Deutschland mit Europa anfangen will. Kein Mensch.
Mitschuldige, wohin man guckt. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Die EU wird uns weiterhin auf Trab halten und langweilig werden die nächsten Wochen ganz bestimmt nicht werden. Nicht jeder hat am späteren Abend Zeit, fernzusehen. Die Gesprächsformate von Phoenix, die kommen trotzdem zu Ihnen nach Hause. Wir können sie Ihnen als Podcast zur Verfügung stellen, wenn Sie sie kostenlos abonnieren auf unserer Phoenix-Website www.phoenix.de. Und bleiben Sie bei Phoenix.